Also, ihr kennt ja bereits den Text, wir hatten den schon zwei oder sogar dreimal gelesen. Es geht darum, ich wiederhole es nur, dass Johannes die Menschenmenge vor sich hat und ihnen predigt, dass sie auf Jesus sehen sollen und ihn vorstellt, auf den sie sehen sollen. Und die erinnert euch an die vier Dinge, die er ihnen vorstellt von Christus. Auf wen sie sehen sollen. Was war das Erste? Auf wen sollen sie sehen? Auf wen sollen sie sehen? Ja, und wer ist dieser Jesus? Als welchen stellt er ihnen diesen Jesus vor? Wer ist er? Nicht alle auf einmal bitte, nur einzeln, sonst kommt es durcheinander. Als wen stellt er ihn vor? Auf wen sollen sie sehen? Seht auf ihn, auf das Lamm. Danke. Seht auf das Lamm. Dann verkündigt er ihnen, seht auf den, von dem ihr Gnade empfangen habt. Vers 30. Seht auf den, der Gnade gibt. Hier ist eine Steigerung. Das Lamm ist das Geringste. Seht auf das Lamm, das Gott euch zugeführt hat. Seht auf den, der euch Gnade gibt. Vom Lamm zu dem, der auch die Gnade gibt. Und dann seht auf den, der mit dem Geist tauft. Seht auf dem, der neues Leben gibt. Der solche Gnade gibt, dass er neues Leben gibt. Und dann seht auf den, der Gott ist. Und mittendrin, das möchte ich nochmal aufgreifen, dazu hatte ich mir noch keine Zeit genommen, von Vers 31 bis 34, in seinem, in seiner Beweisführung auf den Hinweis auf Christus, auf das Lamm, auf den, der Gnade gibt, auf den, der mit dem Geist tauft, auf den, der Sohn ist, hat er hier so ein paar Sätze drinnen, die Fragen aufwerfen. Und die möchte ich mit euch erstmal heute kurz ansehen, bevor wir im Text weitergehen. Und die lese ich jetzt. Also von Vers 31. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, Vers 33, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes hat Großes von Christus erzählt. Er hat Dinge erzählt, die Menschen davor nicht wussten und auch mit den normalen Augen nicht sehen konnten. Johannes hat sozusagen Dinge in den Raum gestellt. Und ich möchte fragen, Johannes, woher wusstest du das? Woher wusstest du, dass dieser gerade das Lamm ist? Woher wusstest du, dass dieser ist, der Gnade gibt? Von dem die Gnade kommt. Woher wusstest du, Johannes, dass es dieser war, der mit dem Heiligen Geist tauft? Woher wusstest du, dass dieser gerade der Sohn Gottes ist? Da waren Tausende, die es nicht wussten. Und Johannes verkündet jetzt, er weiß es. Und hier im Text lesen wir Folgendes. Und ich kannte ihn nicht. Seht ihr in Vers 31 und in Vers 33? Und ich kannte ihn nicht. Momente mal, du erzählst große Dinge und sagst, ich kannte ihn nicht? Wirft euch das nicht Fragen auf, was das bedeutet, dass er ihn nicht kannte? Als erstes möchte ich hinweisen, dass Johannes hier etwas deutlich macht. Ihr erinnert euch an Vers 26, wo er der Menge verkündigt hat und ihnen gesagt hat, hört mal, mitten unter euch ist einer, Vers 26, den ihr nicht kennt. Und jetzt sagt er, ich kannte ihn auch nicht. Also die Information, die er über Jesus haben kann, kann unmöglich von ihm abstammen. Das ist das Erste, was Johannes hier deutlich macht. Das, was ich euch über Christus gesagt habe, stammt nicht von mir. Ich kannte ihn auch nicht. Warum nennt er das hier zweimal? Wenn wir genauer betrachten, werden wir sehen, dass es zwei Bereiche sind, von Vers 31 und 32. Dieses "Ich kannte ihn nicht" steht unter seiner Perspektive. Vers 33 werden wir sehen, es steht und wird beschrieben unter Gottes Perspektive. Also, wie ist das zu verstehen, ich kannte ihn nicht? Und wir werden danach diese zwei Perspektiven auch klarer sehen. Also, wie kann es sein, dass Johannes ihn nicht kannte? Wenn ihr zurückdenkt, dann werdet ihr verfolgen müssen und feststellen müssen, dass Maria, die Mutter von Jesus, und die Mutter von Johannes, wie hieß die nochmal, Kinder? Wie hieß die Mutter von Johannes? Elisabeth. Maria und Elisabeth, danke übrigens. Sie waren Schwestern. Ja? Maria und Elisabeth waren leibliche Schwestern. Wie kann es sein, dass hier Kinder sind? Das macht sie zu was, diese zwei Jungs, Johannes und Jesus? Zu Cousins. Dass Johannes hier sagt, ich wusste nichts, ich kannte ihn nicht. Also die Mütter waren Schwestern, sie waren Cousins. Zudem wissen wir, dass der Engel Gabriel dem Zacharias erschienen ist im Tempel und ihm verkündigt hat, was geschehen wird, dass sie einen Sohn haben werden und wozu dieser Sohn kommen wird, was die Aufgabe dieses Sohnes ist, dass er dafür sorgen wird und den Weg vorbereiten wird für den Kommenden. Und der Kommende war Jesus. Zudem wissen wir, dass die Eltern das verstanden haben. Die haben die Botschaft des Engels verstanden. Sie haben die Botschaft, den Hinweis auf Johannes, den Wegbereiter auf Jesus, verstanden. Das sehen wir klar und deutlich dadurch, ich lese es euch, wo Maria zu Elisabeth kommt. Ihr wisst, Maria war schon schwanger. Elisabeth war schon schwanger. Maria war gerade schwanger geworden. Und sie kommt zu Elisabeth, die bereits im sechsten Monat ist, und hört, was Elisabeth sagt. Lukas 1, Vers 43. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Also Elisabeth war keineswegs irgendwie in Verwirrung. Sie wusste, dass das Kind, was ihre Schwester trägt, die Maria, ist der Herr. Und sie macht es deutlich und sagt, die Mutter meines Herrn kommt zu mir. Das Gleiche sehen wir im Lobpreis des Zacharias. Auch Zacharias hat diese Botschaft verstanden. In Lukas 1, Vers 37, in seinem Lobpreis, wo er wieder reden konnte, sagt er, und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seinen Weg zu bereiten. Also auch Zacharias war sich ganz im Klaren, wer Johannes ist und wer Jesus ist. Und nun steht Johannes hier vor der Menge und sagt, ich kannte ihn nicht. Was ist da passiert? Wie kann es sein? Haben seine Eltern nicht mit ihm darüber geredet? Es mag sein, ihr wisst, dass Zacharias und Elisabeth alt waren. Sie waren hochbetagt, ist ein Ausdruck für ihr hohes Alter. Sie waren alte Leute gewesen. Wir wissen nicht, wie lang sie gelebt haben und wie viel sie wirklich Johannes mitgeteilt haben. Wir wissen aber Folgendes. Aus Lukas 1, Vers 80 heißt es, und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Johannes war nicht wird nicht beschrieben, dass er in seinem Elternhaus war, sondern er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens. Es mag sein, also das ist eine Theorie, weil die Eltern alt waren und aufgebaut oder abgeleitet von diesem Vers, dass Johannes in der Wüste aufwuchs, dass seine Eltern vielleicht früh gestorben sind und ihm manche Dinge nicht mitgeteilt haben. Und dass Johannes aufgewachsen ist bei Einsiedlern, bei Leuten, die sich völlig irgendwo abgetrennt von der Gesellschaft in der Wüste aufhielten und Johannes bei ihnen aufwuchs. Und wisst ihr, auch das würde in das Gesamtbild passen, dass Gott jemanden wegschickt von allen Traditionen, von den Lehren der Schriftgelehrten und Pharisäer, von dem Verständnis der Schrift ihrerseits, dass hier, wenn ein Mann auftritt und die Schrift kennt und das Volk aufruft zu Buße, dass die Menschen wissen, Momente mal, woher hat dieser das? Das muss Gottes Werk sein. Also genau zu beantworten, diese Frage kann ich nicht. Nur aus diesen Puzzlestücken sehen wir, dass Johannes tatsächlich in der Wüste aufwächst, nicht bei seinen Eltern und von Gott vorbereitet wird. Und aus der menschlichen Perspektive Jesus als Messias nicht kannte. Die Offenbarung, die er jetzt hat über ihn, dass er weiß, dass Jesus das Lamm ist, dass von ihm Gnade fließt, dass von ihm ewiges Leben fließt, weil er mit dem Heiligen Geist tauft und dass er der Sohn Gottes ist, kommt als Offenbarung von Gott selber. Und das, denke ich, ist hier deutlich im Text. Und das ist, warum er das zweimal macht. Ich kannte ihn nicht. Und jetzt gehen wir darauf ein. In beiden diesen, in Vers 31 und 32, auf der Seite des Johannes, aus der Perspektive des Johannes und auch aus der Perspektive Gottes, sehen wir Folgendes. Was kommt nach diesem Ich kannte ihn nicht? Das ist aus der menschlichen Sicht, von Johannes aus. Ich kannte ihn nicht, aber... Seht ihr das? Ich kannte ihn nicht, aber, ich lese es nochmal, und ich kannte ihn nicht, aber, damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen. Vers 33, ich kannte ihn nicht, aber, der mich gesandt hat. Ihr Lieben, dieses aber, ich kannte ihn nicht, aber, es mag vieles im Leben des Johannes passiert sein und gewesen sein, aus seiner menschlichen Perspektive. Aber es gibt ein Aber. Aber Gott. Und wisst ihr, das ist etwas, was sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Menschen stehen oder sind begrenzt, sind in irgendwelchen Situationen oder Schwierigkeiten. Sie wissen nicht den Ausweg. Sie kennen etwas nicht. Aber Gott. Und wenn ihr das liest, durch die ganze Schrift hindurch, es ist ein Studium für sich allein. Aber Gott. Und darüber könnte man eine Predigt nach der anderen halten. Es gibt so viele Wunder oder so viele Bilder, die uns aufgezeigt werden. Die Situation der Menschen, aber Gott, ändert es völlig. Und ich erinnere euch nur auf ein paar. Ich zeige euch auf, wisst ihr, wie es war bei Abraham, wo er in diesem fremden Land war und seine Frau wurde genommen von Abimelech, von einem König. Und da heißt es, wo Sarah in der Gewalt des Königs war, aber Gott schreitet ein. Aber Gott ändert die Situation. Ihr seht ein bisschen weiter in der Geschichte, da ist Jakob, er flieht von Laban. Er weiß, dieser Geizhals, er wird mir alles wegnehmen, wahrscheinlich auch sogar die Frauen und die Kinder. Und all die Arbeit, all meine Mühe ist vergebens. Und er flieht, weil er Angst hat und weil er nicht auf Gott vertraut. Und Laban zieht ihm hinterher und hat böse Absichten. Und da heißt es in 1. Mose 31, Vers 24, aber Gott erscheint Laban und ändert die Situation. Ein bisschen weiter sehen wir bei Josef. Josef wird verkauft und das ganze Dilemma seiner Not. Und jetzt stehen die Brüder vor Josef und haben Angst, weil Josef weiß, es sind meine Brüder. Was würdet ihr machen, wenn euch jemand verkaufen würde? Und ihr furchtbare Pein, dass ihr alles verloren habt. Ihr habt eure Eltern, ihr habt eure Geschwister, ihr habt eure Beziehungen, eure Freunde. Alles habt ihr verloren und ihr seid bis im Knast gekommen. Ihr habt Furchtbares erlebt und jetzt stehen diese Kerle vor euch. Und wisst ihr, und hier ist aber Gott. Das Gleiche, dieser Mann Josef, er lebt mit Gott. Und er kennt diese Situation und er sagt, wisst ihr was, ihr habt eure Ideen gehabt, ihr habt euren Hass gehabt, aber Gott hatte ganz andere Pläne. Und deswegen, Gott ändert die Situation. Und so können wir vieles, vieles andere aufweisen bei David, in Davids Leben, wo Saul ihm hinterhergeht und ihn töten möchte mit der ganzen Macht der Soldaten. Und da heißt es, aber Gott schützte David. In Lukas Kapitel 12 sehen wir ein anderes Bild. Ein Bild, ein Mann, er hatte Reichtum angehäuft. Er hat wohlhabend gelebt. Er hat sich Scheunen gebaut, um noch besser zu leben. Um noch besser das Geld ausgeben zu können, um in die Zukunft zu denken, um sich eine sichere Zukunft zu schaffen. Und zu ihm kommt Gott. Und da heißt es genauso, aber Gott nahm in der Nacht sein Leben und stellte ihn vor sich und dieser Mann musste Rechenschaft geben. Ihr Lieben, es gibt unsere menschlichen Ideen, es gibt unsere Vorstellungen, es gibt unsere Schwierigkeiten und Probleme. Denken wir daran, aber Gott. Was sagt Gott dazu? Und wenn du in Schwierigkeiten steckst, dann sollst du wissen, es gibt ein aber Gott. Und Gott kann diese Situation ändern. Er hat seine Pläne und Ziele. Und genauso auch hier im Text. Johannes aus seiner Perspektive, er kannte ihn nicht. Aber Gott. Und dieses Aber sehen wir, dass Johannes hier in drei Dingen aufzeigt. Und zwar in meiner Person gibt es ein Aber-Gott, in meinem Dienst gibt es ein Aber-Gott und in meiner Botschaft gibt es dieses Aber-Gott. In diesen drei Dingen zeigt Johannes uns auf den Eingriff Gottes in sein Leben und dass Gott seine Person, seinen Dienst und auch seine Botschaft hineingewirkt hat und dort ein Aber hingestellt hat. Seht mal, Vers 31, und jetzt werden wir sehen, Vers 31, 32, die Seite des Johannes und die Seite Gottes. Also, Johannes spricht dieses Aber über seine Person. Aber, damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen. Ich bin da, aus dem Grund, weil Gott das so haben wollte. Vers 33, seht mal, aber der mich sandte. Ich bin nicht von mir ausgekommen. Ja? Meine Seite stimmt, ich bin da, ich predige. Aber aus der Perspektive Gottes, aber der mich sandte, in Vers 33, das ist Gottes Seite. Gott hat Johannes gesandt. Johannes ist nicht eigenmächtig gekommen. Das aber in seiner Person. Zweitens, das Aber in seinem Dienst, Vers 31, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Also, mein Dienst von mir aus, was ich mache, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Er spricht wieder von sich aus, ja, ich bin gekommen, mit Wasser zu taufen, Vers 33, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen. Also, auch sein Dienst ist ganz klar von Gott. Drittens, seine Botschaft. Und hier macht er es deutlich, woher Johannes das weiß. Seine Botschaft ist von Gott. Vers 32. Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen. und er blieb auf ihm. Das ist das, was Johannes gesehen hat, aus seiner Sicht aus. Vers 33 sagt aber, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Gott selber hat ihm diese Botschaft gegeben. Gott selber hat ihm diese Offenbarung gegeben. Es war nicht einfach ein erdachtes Ding von Johannes. Übrigens, diese Taufe des Geistes oder mit dem Geist oder das Herabsteigen, besser gesagt, des Geistes Gottes auf Jesus hat nur Johannes gesehen und nicht die Leute rundherum. Und das war eine Botschaft an Johannes. Johannes, wenn du das siehst, auf wen der Geist herabsteigt und auf ihm bleibt, der ist es. Und Johannes weiß, diese Botschaft, die ganze Offenbarung ist von Gott aus. Also seine Person, sein Dienst und auch seine Botschaft ist eine Offenbarung Gottes. Dieses aber zeigt Johannes hier auf und sagt, Leute, es ist nicht von mir. Das, was ich euch erzählt habe über das Lamm, über den der Gnade gibt, über den der mit dem Geist tauft und der Gott ist, der Gottes Sohn ist und somit Gott, das ist von Gott, das ist seine Botschaft. Nun vielleicht, hier möchte ich noch etwas hinzufügen. Wenn ihr einprägend es gelesen habt und darüber nachgedacht habt, über Vers 31, so sind bestimmt bei euch Fragen aufgetreten. Und ich möchte das noch so als Anhängsel, als Appendix, kurz etwas dazu sagen. Ich lese es aber erstmal. Aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Vers 33, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen. Ihr merkt, dass die Taufe mit Wasser ein göttlicher Befehl ist und dass seine Sendung, dass Johannes da war, damit verbunden war. Also die Taufe mit Wasser war mit seinem Kommen, mit seiner Person verbunden. Also, ich denke, dass hier mindestens zwei Fragen bei euch aufgetaucht sind. Wenn die Sendung des Johannes und die Vorbereitung für Jesus mit der Wassertaufe verbunden sind und das sogar Vers 33 sagt, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, ein genauer Hinweis, dass Gott ihn genau dafür gesandt hat. Fragen aufwerfen, okay, wie ist es denn mit dieser Johannestaufe? Gibt es einen Unterschied zu unserer Taufe? Ist sie gleich? Wie notwendig ist denn die Wassertaufe? Treten diese Fragen auf? Waren sie da beim Lesen? Nun, ich möchte sie kurz beantworten. Wie wichtig oder erstmal den Unterschied. Gibt es einen Unterschied zwischen der Johannestaufe und der Wassertaufe, die wir kennen und praktizieren? Ja, es gibt einen Unterschied. Also sie ist nicht identisch. Und das sehen wir ganz klar aus Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19, Vers 3. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Paulus begegnet hier Leute, die sich Christen nennen. Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt an den Christus Jesus. Und hier macht Paulus ganz klar einen Unterschied. Ihr Lieben, die Taufe des Johannes mit Wasser war eine Taufe, in dem das Leute bekannten, wir sind Sünder. Wir brauchen Reinigung, wir brauchen jemand, der uns reinwäscht. Und sie kamen zu Johannes und ließen sich taufen, um klar hinzuzeigen, wir gehören zu einer Gruppe von Leuten, wir gehören zu den Menschen, die Sühnung brauchen, die Sündenvergebung brauchen. Wir gehören nicht zu der Gruppe, die denken, wir sind Abrahams Kinder, wir sind erlöst, wir haben alles. Leute, die das bekennen, die machen deutlich, dass sie es noch nicht haben, dass die Erlösung noch nicht haben. Und somit ist die Taufe des Johannes ein ganz klares, ein anderes Bild wie die Taufe, die wir heute praktizieren. Nun, wie wichtig ist denn die Wassertaufe? Okay, überhaupt. Wie wichtig ist unsere Wassertaufe überhaupt? Weil diese, wenn sogar Gott Johannes extra dafür schickt, um zu taufen, vielleicht ist unsere Taufe ebenso etwas, was heilsnotwendig ist. Wenn du nicht getauft wirst, dass du gar nicht gerettet werden kannst. Und ich möchte diese Frage beantworten. Wie wichtig ist denn diese Taufe, die wir praktizieren? Also sie ist unterschiedlich, aber ist sie von der gleichen Bedeutung? Damit möchte ich erstmal hinweisen auf Epheser 4, Vers 5. Epheser 4, Vers 5 ist etwas Grundlegendes. Ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Wir haben gerade gesehen, dass wir schon zwei unterschiedliche Taufen haben. Die Taufe des Johannes und die Taufe, die wir kennen oder praktizieren. Also, warum sagt der Text, es gibt nur eine Taufe? Eigentlich haben wir betrachtet, mal vor einiger Zeit, und haben festgestellt, es gibt 8 Taufen. Trotzdem sagt dieser Text, es gibt nur eine Taufe. Somit zeigt der Text und Gott uns auf, es gibt nur eine Taufe, die heilsnotwendig ist. Es gibt nur eine Taufe, die ein jeder Mensch braucht, um gerettet zu werden. Und das ist die Taufe in Christus Jesus hinein, die Taufe des Geistes, nicht die Wassertaufe. Also, das geklärt zu haben, das ist das Fundament, die Grundlage. Es gibt nur eine Taufe, die wirklich rettet, die neben dem Glauben und dem Herrn aufgezeichnet werden kann. Ja, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das ist rettend hier. Ja, der Herr, der Glaube und die Taufe, es ist rettend. Und deswegen spricht er auch von der rettenden Taufe. Etwas über die Wassertaufe. Was geschieht bei der Wassertaufe? Wenn ich euch fragen darf, was geschieht bei der Wassertaufe? Wenn ein Mensch ins Wasser geht, was geschieht dort? Er wird nass. Das ist irgendwie logisch. Man geht ins nasse Wasser und man wird nass. Was passiert? Du wirst von außen nass. Wirst du von innen nass? Nein. Es sei denn, dass du das trinkst. Ja, aber auch dann könnte man nicht davon reden, dass du nass wirst, denn du hast doch innen drin Flüssigkeit und so weiter. Aber das wäre jetzt philosophieren. Also, ich möchte euch ein Bild aufzeigen. Wenn du ein Gefäß hast, das von innen dreckig ist und du tust das ins Wasser und wäschst es von außen, wird es innen sauber? Du könntest es waschen so lange, bis du von außen nach innen kommst. Dann kriegst du es sauber. Kann man dann aber noch davon reden, dass du ein Gefäß gewaschen hast? Du hast es vernichtet. Ja, du hast es außer Existenz gebracht, du hast es aufgerieben. Ihr Lieben, genauso kann eine äußerliche Handlung ins Wasser hinein, kann niemanden etwas von innen verändern. Also die Taufe mit Wasser, die wir praktizieren, ist nicht eine Taufe, die etwas Innerliches säubert, die etwas Innerliches reinmacht. Es ist genauso wie das Abendmahl ein Bild. Wir wissen, dass der Herr beim Abendmahl das eingesetzt hat und hat ihnen klar gesagt, nehmt, esst das, tut das in euch hinein und Verzeihung. Und das ist ein Bild des Heils, dass ich in euch bin. Und genauso wie das Abendmahl ein Bild ist, dass wir in Christus und Christus in uns ist, so ist auch die Taufe ein Bild dafür, dass wir in Christus drinnen sind. Ihr erinnert euch, vorletztes Mal hatten wir über die Arche gesprochen. Und ich finde es, deswegen kram ich das nochmal raus. Der Zorn Gottes kam damals auf die ganze Menschheitsgeschichte. Auf alle Menschen. Und da war die Arche. Und von allen Seiten kam die Flut. Und die Leute, die in der Arche drin waren, die waren sicher. Und dafür ist diese Taufe. Es gibt kein schöneres Bild für die Wassertaufe, wie das klarzumachen, bildlich, visuell, was eigentlich mit uns passiert ist, die wir glauben. Diejenigen, die in die Arche reingingen, Noah und seine Familie, das sind diejenigen, die an Christus glauben, die gehen in Christus Jesus hinein, wie in die Arche. Und der Zorn Gottes, der bricht über wen zusammen? Über die Arche. Und die Arche hält stand. Die Arche zerbricht nicht. Die Leute, die in der Arche sind, sie waren sicher. Und das ist ein Bild dafür, dass du verkündigst, Leute, ich bin in Christus Jesus hineingetaucht worden und ich bin in Christus Jesus sicher. Und das ist, was ich bekenne, was ich aufzeige. Ich gehe in das Wasser hinein und zeige das auf, das Gericht kommt über die Arche, das Gericht kommt über Christus und ich bin sicher, ich komme heraus auf der anderen Seite durch das Gericht hindurch. Ich stehe auf aus den Toten wie ein neuer Mensch, eine neue Person, eine neue Schöpfung, um für Christus zu leben. Davor lebte ich für mich, jetzt aber lebe ich für Christus. Das ist ein Bild der Taufe. Und wenn getauft wird, so müsste man klar und deutlich sagen, auf dein Bekenntnis, ja, von dem Täufer, auf dein Bekenntnis tauche ich dich ins Wasser, so wie du durch den Glauben in Christus Jesus hineingetaucht worden bist. Auf dein Bekenntnis, ihr Lieben, dass die Taufe und die Tauffeier ist kein Fest. Ja? Es gibt kein Tauffest. Es gibt ein Fest der Kindschaft. Ihr erinnert euch, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt von den zwei Söhnen. Der eine ist weggegangen, der andere ist zu Hause geblieben. Und wo der Sohn zurückkommt, der Jüngere, der das Erbe verschleudert hat, der ein Leben geführt hat in Saus und Braus, er kommt nach Hause. Und wisst ihr, da wird ein Fest gefeiert. Da wird Party gemacht. Leute, da wird gefreut, da wird Musik gemacht, da wird getanzt. Denn der Sohn ist zurückgekommen, der verloren war und gefunden wurde. Es wäre genauso. Denn die Taufe ist nur ein Schatten davon. Das wäre genauso, wenn dieser Junge jetzt zurückgekommen wäre, der Sohn zurückgekommen wäre und wir würden ein Fest der Kleider feiern. Der Kleider, die zurückgekommen sind. Das ist ein Bild auf den Sohn, der zurückgekommen ist. Wir feiern, hier hat ein Sünder Buße getan. Hier hat ein Sünder in Christus Jesus hineingefunden. Hier wurde ein Mensch gerettet. Er ist durch Christus in diese Arche, in Christus hinein platziert und wurde gerettet. Und das ist ein Bild dafür. Deswegen müsste die Wassertaufe unmittelbar nach der Umkehr stattfinden, weil ich hier bekenne, was geschehen ist. Ich bin in Christus Jesus hineingetauft worden. Ich bin in die Arche hineingetauft worden. Ich bin gerettet. Leute, das ist das Fest. Das, wenn du das trennst voneinander, ist das Fest der Kleider. Ja? Es ist einfach nur, es ist nichts. Und ich wünschte mir, wir hätten hier ein Taufbecken. Und solange wir das nicht haben, müssen wir uns halt begnügen, dass man das von Zeit zu Zeit macht. Also, es ist etwas, was notwendig ist. Es ist das beste, schönste Bild, was man über die Rettung bildlich zeigen kann. Es wird uns nicht gesagt, selbst über das Abendmahl wie oft man das Mahl feiern soll. Wisst ihr das? Wir feiern das einmal im Monat. Der Herr im 1. Korintherbrief hat sogar hinzugefügt, so oft ihr es feiert, also wenn immer ihr das macht. Er hat nicht gesagt, wie oft sie sich daran erinnern sollen. Genauso auch jetzt bei der Taufe. Es ist nicht etwas, was man ständig wiederholen sollte. Aber warum auch nicht? Es ist ein Bild, dass man in Christus Jesus hineinplatziert wird. Selbstverständlich, wenn irgendeiner das wiederholt, dann ist es nur sinnbildlich. Und wie gesagt, nochmal ausdrücklich, wir haben keinen Hinweis, dass es nochmal wiederholt werden soll. Ja? Aber interessanterweise, auch sogar beim Abendmahl haben wir keinen Hinweis, wie oft das gefeiert werden soll. Es ist ein Bild für Christus und wie wir in Christus hineingetauft worden sind. Also für einen jeden, der weiß, dass er Kind Gottes ist, sollte das schleunigst folgen, dass er das zeigt, dass er das bezeugt. Leute, ich bin in die Arche hineingetaucht worden. Ich bin durch das Gericht Gottes hindurch gerettet geworden. Ich bin ein Kind Gottes. Und ja, wie gesagt, ich wünsche, dass wenn wir irgendwann mal unser eigenes Gebäude haben, dass wir wirklich ein Tauchbecken haben, wo Leute, die zu Christus finden, augenblicklich das bekennen dürfen und bezeugen dürfen. Also, das war ein Appendix, okay, über Wassertaufe, wie wichtig ist sie? Es ist ein Bekenntnis von einem wunderbaren Zeichen Gottes, was an uns geschehen ist. So, das war jetzt zum Tag 2 des Zeugnisses des Johannes. Ja, der erste Tag, ihr erinnert euch, Johannes bezeugt am ersten Tag und sagt, er ist hier. Am zweiten Tag, seht auf ihn. Und am dritten Tag wendet er sich zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, am dritten Tag, also Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und Johannes spricht jetzt zu seinen Jüngern. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Hier jetzt an seine Jünger wendend. Davor sprach er zu der Volksmenge, zu allen, seht das Lamm und so weiter. Hier sagt er jetzt zu seinen Jüngern, seht das Lamm Gottes. Und in diesen Worten ist nicht mehr einfach Information, sondern in diesen Worten ist ein Hinweis, ist eine Aufforderung. Was macht ihr noch hier? Leute, nicht ich bin das Lamm, das ist das Lamm. Macht, dass ihr fortkommt. Macht, dass ihr ihm nachfolgt. Es ist hier weit mehr als einfach nur Information. Das hat er davor getan. Am Tag davor, jetzt weist er sie damit hin. Und das sehen wir aus der Reaktion der Jünger, dass er sie darauf hinweist. Und die beiden, ich lese Vers 36 nochmal. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Also wir sehen, wie die Jünger es aufgefasst haben. Ganz deutlich als ein Hinweis, geht und folgt ihm nach. Obwohl wir das nicht so vielleicht direkt als Aufruf sehen können. Aber wenn wir den ganzen Text aufmerksam lesen, so merken wir, dass Johannes erstmal überhaupt kurz und knapp uns die Begebenheiten wiedergibt. Dass Johannes es, dass es fast eine Gewohnheit hier im Text ist, dass er etwas sagt und als wenn etwas anderes gesagt wurde. Aus der Antwort heraus siehst du das. Und zwar, wenn ihr zurückguckt, die Leute, die zu Johannes kamen, um ihn zu fragen, wer er ist. Sie fragen ihn, wer bist du? Und Er antwortet: Ich bin nicht Christus. Habt ihr gemerkt? Sie haben ihn wir können das auch lesen, wenn ihr ein bisschen zurückblättert, und zwar Vers 19. Und dies ist das Zeugnis Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen: Wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht und sagte: Ich bin nicht der Christus. Merkt ihr, wie der Text hier springt, als wenn er nicht direkt auf ihre Antwort eine Antwort gibt, und doch macht er es. Also sehen wir, dass uns vieles einfach nicht berichtet wird, aber aus der Reaktion der Jünger müssen wir hier schließen, dass Johannes ihnen deutlich macht: Leute, das ist das Lamm, nicht ich. Und sie gehen und folgen Jesus nach. Und hier machen wir auch wieder eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Sie folgten Jesus nach. Das ist, was ich einem jeden von uns wünsche für die kommende Woche, für unser Leben, dass wir nicht unserem Alltag verfallen nachfolgen, sondern dass wir Nachfolger Jesu sind in unserem Alltag. Ihr Lieben, das ist das Lamm Gottes. Christus ist das Lamm, das Gott bereitet hat. Er ist der Schatz im Acker. Lasst uns ihm nachfolgen. Lasst uns ihn ehren und ihn verherrlichen. Lasst uns ihm dienen in dieser Woche. Lasst uns beten.